Geht's euch ähnlich, dass ihr merkt, was sie gesungen haben, dass euch das berührt? Meine Seele dürstet nach dir, haben sie. So haben sie angefangen. Dürstet eure Seele nach Gott? Ich habe euch eine Predigt mitgebracht mit dem Titel Nachfolge mit Löchern. Dort wird schon deutlich, dass dieser Durst vielleicht bei jedem von uns da sein kann. Dass diese Sehnsucht vielleicht in jedem von uns schlummert. Dass da was ist, was nicht gefüllt wird. Vor 2 Wochen waren wir mit ca. 32 Jugendlichen in Düsseldorf auf dem Willow Creek Jugendplus-Kongress. Mit 3500 Jugendlichen aus allen möglichen Kirchen. Und bei diesem Jugendkongress ging es nicht darum, den Jugendleitern, die meisten waren Jugendleiter aus der Hansa-Vereinigung, irgendwelche Konzepte mitzugeben, gleich nach dem Motto, hier, schaut zu und so wird's gemacht. Sondern die Jugendleiter sollten motiviert werden, ihr eigenen geistlichen Standpunkt zu hinterfragen, Schritte zu gehen. Das Thema war Mind the Gap oder auf Deutsch Mind the Gap. Ohne Anglizismen, überwinde die Kluft. Oder bedenke die Kluft. Die Kluft zwischen der Jugendgruppe und den Jugendlichen aus der Stadt. Die Kluft zwischen Menschen aus der Kirche, Christen nennt man sie, oder Menschen aus der Stadt. Die Kluft zwischen Menschen mit verschiedenem Bildungshintergrund. Zwischen Menschen mit verschiedenem Einkommen. Zwischen Menschen aus verschiedenen Schichten. Eigentlich wurden die Jugendlichen ermutigt, Gemeinde zu leben, hinauszugehen, für andere da zu sein, sich nicht im eigenen Saft zu bewegen. Und so ein Kongress ist immer eine Riesenmotivation. Frischt geistlich auf und dann kommt der Alltag. Vielleicht kennt ihr das auch, da sind die Jugendlichen nicht alleine. Ich glaube, ihr kennt das auch, dass man nach einem G-Camp, nach einem schönen Gottesdienst, nach einem Gemeindeausflug denkt, boah, das wäre so schön, wenn das die ganze Zeit so bleiben könnte. Man ist gefüllt und plötzlich fühlt man sich wieder leer. Der Alltag verdrängt die Gedanken, die man gesammelt hat, die Sachen, die man sich vorgenommen hat, drängt das Gehirn ganz schön hinten wieder in irgendeine Ecke und es geht alles wieder von vorne los. Es klappt irgendwie nicht, gefüllt zu bleiben. Nachfolge mit Löchern. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Ihr seid irgendwo, wo ihr gefüllt werden möchtet. Ihr hört eine Predigt, seid auf einem Kongress, auf einer Freizeit und ihr sagt euch, das tut so gut, gefüllt zu sein. Und ich brauche danach, meine Seele dürstet danach. Vielleicht reicht auch dieses Lied am Anfang, um zu sagen, ich sehne mich danach, ich brauche das wieder. Und dann kommt das Wasser, mit dem Jesus uns versprochen hat, uns zu füllen. Und wir merken, es fließt. Wir merken, dass wir am Ende wieder leer sind. Komplett leer. Jeder von uns ist wie so ein Becher. Wir lassen uns füllen, füllen und es könnte fließen, fließen, aber wir sind irgendwie trotzdem leer. Dabei steht doch in Johannes Kapitel 7, Vers 38, Johannes Kapitel 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme lebendigen Wassers und nicht solche Spritzerchen. So ein bisschen Wasser. Von ihnen werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Sie werden sich ergießen in die Gesellschaft hinein. Sie haben so viel, dass sie abgeben. dass sie für andere da sind. Und vielleicht hat man das wirklich vor. Man war auf dem Kongress, hat sich Sachen vorgenommen und plötzlich, man ist wieder in Hamburg und nichts ist davon mehr über. Da ist nichts mehr, was man abgeben könnte. Jeder hat wahrscheinlich, wie dieser Becher, so seine Löcher, seine Risse, seine Klüfte, seine Limitation. Jeder von uns hat wahrscheinlich so seinen Schaden. Irgendwo weg. Und wir fragen uns, wie kriegen wir das hin, dass diese Löcher geschlossen werden? Nicht umsonst gibt es christliche Literatur, die sich hauptsächlich und zum größten Teil, wenn ihr das mal so verfolgt in der Literatur, mindestens zu 2/3 mit deinem geistlichen Leben beschäftigt. Mit deiner Beziehung zu Gott. Mit deinem Bibelstudium. Mit deiner Beziehung zu ihm und wie du es am besten in 10 bis 12 Schritten hinbekommst, sie hinzukriegen. Wie es darum geht, um deine Heilung, um deins, um dich. Habt ihr einen Traum? Habt ihr einen Traum, wo ihr sagt, am liebsten schon von klein auf oder von Jugend an oder in der letzten Woche erst, würde ich so gerne etwas für andere tun? Es kann sein, dass einige so einen Traum hatten und den schon längst vergraben haben. Und ich bitte euch mal, an diesen Traum mal kurz wieder zu erinnern. Habt ihr einen Traum, wo ihr sagt, am liebsten würde ich dort hineinfließen, da abgeben, dort für andere da sein? Bei den Strömen des lebendigen Wassers, was dort fließt, dort geht es nicht um uns. Dort geht es darum, dass es hinausgeht, dass es strömt, dass es die Kluft überbrückt. Zwischen uns und denen, mit denen, für die Jesus sich so sehr wünscht, dass sie ihn kennenlernen. Und das möchte ich absichtlich so sagen, weil wir das oft gar nicht so wahrnehmen. Alles ist okay. Aber vielleicht hat der ein oder andere ja Leute in der Familie, die nicht an Jesus glauben und kann das vielleicht mehr nachempfinden, wie das ist, wenn man sich so sehr wünscht, dass vielleicht sein Opa an Gott glauben würde. Oder vielleicht die Schwester. Die Sehnsucht, du kennst ihn vielleicht schon, aber du möchtest nichts mit ihm zu tun haben. Vielleicht habt ihr diesen Traum auf ganz anderen Ebenen. Vielleicht sagt ihr euch, ich habe so einen Traum gehabt. Ich wollte schon immer etwas für Benachteiligte machen. Für Menschen, die ohne Hilfe von außen sich selbst nicht helfen könnten. Aber immer wieder habt ihr diesen Traum zur Seite gepackt. Und euch gesagt, ich muss erstmal selber aufräumen. Ich habe meine eigenen Risse. Bevor meine Löcher nicht gestopft sind, kann ich überhaupt niemandem helfen. Und ich habe vielleicht auch gar keine Lust dazu. Und so fragen wir uns immer noch, wie kriegen wir diese Löcher gestopft, geflickt oder am besten verschwunden? Wie lassen wir sie verschwinden? Wie kriegen wir es hin, dass von uns Ströme des lebendigen Wassers ausgehen? Als ich mit Jugend auf Achse, das ist das Vorläuferprojekt von One Year for Jesus, unterwegs war, da waren wir in einer Woche mal in Detmold. Und in Detmold, dort ist eine Schule für schwer erziehbare Jugendliche. Und dort sind maximal 15 Jugendliche in einer Klasse. Und immer werden sie von 2 Lehrern betreut. Der Schulhof sieht eher so wie so ein Freigang für Sträflinge aus, bewacht von Securities, abgeriegelt. Man kommt hier auch nicht einfach so raus. Und dort sollten wir ein Programm mit diesen Jugendlichen machen. Wir hatten schon Kindergartenprogramme hinter uns. Wir waren auch schon in Schulen, normalen. Und plötzlich kommen wir in diese Schule. Empfangen wurden wir, die Tür ging auf und dort flogen alle möglichen Sachen. Schwämme, Kreide, da war auch gerade kein Lehrer drin. Da war wohl irgendwie Pause. Und die wussten nur, wir kommen jetzt hier gleich ran, rein mit 4 Leuten. Wir haben uns vorgenommen, einen Film mit ihnen zu drehen. Über ihr eigenes Leben. Und als wir da reinkamen, wir wurden schon vorgewarnt, haben wir gedacht, oh nein, ob wir da wieder rauskommen. Wir haben die Gruppe, die Klasse, die 15 Leute in 2 Teile geteilt, also nicht so richtig, in 2 Gruppen. Und in der einen, wo ich war, haben wir dann erstmal so ein Drehbuch geschrieben. Da geht das ja los, wenn man einen Film macht, dann schreibt man erstmal ein Drehbuch. Und wir haben gesagt, kommt, macht ruhig eine fiktive Geschichte, aber sie soll schon etwas mit eurem Leben zu tun haben. Und bei mir waren sie richtig kreativ, sie legten sofort los. Also, das geht so los. Familiensituation, Vater und Sohn streiten sich so doll, dass es heftig hin und her geht. Der Vater den Sohn anbrüllt und irgendwann reicht es ihm, knallt dem Sohn schon eine, der Sohn haut zurück. Dann nimmt der Vater den Stuhl und pfeffert ihn in die, und so haben sie es gesagt, pfeffert ihn dem in die Fresse. Der Sohn haut ab, überfällt einen Kiosk und geht mit der Beute zu seinen Freunden. Ich habe interveniert und gesagt, ey Jungs, ihr müsst jetzt nicht einen auf cool machen, um hier irgendwie besser groß rauszukommen oder so. Das soll schon ein bisschen realistischer sein. Und da meint der eine, der das vorgeschlagen hat, wieso, so lief es doch genau bei mir ab. Das ist der Grund, weshalb ich hier bin. Und ich habe das erst nicht glauben können. Die ganze Klasse war mit solchen Geschichten gespickt. Der Sohn hat den Stuhl von seinem Vater in die Fresse geschlagen bekommen. So hat er es gesagt. Ich habe mich da gefühlt wie jemand, der da nicht hingehört. Wie jemand, der nichts machen kann. Eigentlich hätten dort Sozialarbeiter oder Psychologen hingehört. Aber nicht irgendwelche 19-Jährigen, die gerade das Abitur hinter sich haben, mal ein bisschen durch Deutschland touren und jetzt auf Jugendliche losgelassen werden, die Risse und Klüfte in ihrem Leben haben, die so gravierend sind, dass ich mit meinen Rissen und Klüften nicht mehr ansatzweise mithalten kann. Und ich habe mir dort gedacht, hey, also vor 3 Jahren haben sich meine Eltern gerade getrennt. Ich bin gerade dabei, das selber aufzuarbeiten. Was soll ich denen denn jetzt helfen? Ich komme da noch nicht mal mit meinem eigenen Leben richtig klar. Das sollten eigentlich andere machen. Vielleicht geht es euch in manchen Momenten ähnlich, dass ihr euch denkt, was kann ich denn schon machen? Oder wenn andere wüssten, wie es mir überhaupt geht, dann würden sie verstehen, dass ich zu Recht nichts mache. Dass mir erstmal geholfen werden müsste. Vielleicht denkst du dir, wenn sie wüssten, meine Freunde, meine Gemeinde, was ich erlebt habe, dann könnten sie so einiges nachvollziehen. Und würden mich vielleicht nicht nach vorne schieben. Mich drängen zu irgendwelchen Sachen, die ich nicht machen will. Erstmal brauche ich Hilfe. Erstmal müssen meine Wunden geschlossen werden. Aber wann sehen wir das schon? Wie bewusst sind wir uns, welche Risse wir haben? Wer von uns weiß wirklich die ganze Lebensgeschichte von jedem von uns? Was wir durchgemacht haben. Und ich glaube, dass der ein oder andere wirklich heftige Sachen vielleicht durchmachen musste, von denen wir nichts wissen. Und im Hinterkopf haben wir, von euch werden ausgehen Ströme lebendigen Wassers. Ströme. Und wir fühlen uns leer mit diesen Rissen, mit diesen Löchern, mit den Klüften, die wir haben. Und haben vielleicht jeden Grund zu sagen, von dir vielleicht, aber nicht von mir. Ich bin kaputt. Ich muss erstmal gefüllt werden. Ich habe Durst. Ich habe Sehnsucht. Vielleicht habt ihr noch euren Traum im Hintergrund. Behaltet den. Euren Traum, den ihr hattet, haltet den mal kurz noch fest. Nicht wieder verlieren. Den brauchen wir noch. Vielleicht geht es euch jetzt so wie mir. dass ihr euch fragt, was kommt denn nun zuerst? Soll ich selbst erstmal mich um mich kümmern, mir helfen lassen? Soll ich wirklich als erstes sonst anderen helfen, obwohl ich Hilfe bräuchte? Was ist der erste Schritt? Ich habe einen Text mit euch vorzulesen, der uns herausfordert, der uns die Sache jetzt nicht einfacher machen wird. Wenn jeder von euch so einen Riss, so eine Kluft, so ein Loch in seinem Leben hat, dann wird dieser Text eine kleine Herausforderung für uns sein. Er steht in Jesaja Kapitel 58. In Vers 7 und 8. Jesaja Kapitel 58, Vers 7 und 8. Dort steht: Brich dem Hungrigen dein Brot. Dein Brot. Deins. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. In dein Haus. In deine Zone. In dein Lebensumfeld. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Für mich ist das wie so eine neue Dimension, die in meinen Glauben kommt mit diesem Text. Es zieht mich irgendwie von meinem egoistischen christlichen Dasein weg. Es geht um meine Beziehung zu Gott. Es geht um mein geistliches Leben. Es geht um meine Risse, um meine Verletzung. Dieser Text spricht davon, dass ich an den anderen denken soll. Den Blick für den anderen haben soll. Und dann wird mein Leben heil. Man könnte auch sagen, na, dann hast du vielleicht ein Helfersyndrom und vertuscht deine ganzen Probleme und konfrontierst dich gar nicht mit deinen Sachen. Also hat dieser Text vielleicht nichts mit der Realität zu tun. Als ich diese Klasse dort hatte und mit den Jugendlichen dann diesen Film gedreht habe und wir haben diese Szene gedreht. Natürlich hat der Vater, der die Szene gespielt hat oder die Rolle, nicht den Stuhl wirklich geworfen, aber angedeutet. Er hat nicht richtig getroffen, das haben wir dann rausgeschnitten. Wir haben diese Szene genauso gedreht. Wir haben die Abmachung gehabt, wir drehen einen Film über euer Leben. Und das war eine Geschichte aus ihrem Leben. Das war übrigens auch das erste Mal, wo wir plötzlich noch im Nachhinein Beziehungen zu den Schülern hatten und nicht nur einmal kurz in die Schule gegangen sind und ein Programm gemacht haben. Für mich war das der Auslöser, mein Leben aufzuräumen. Ich war so geschockt, dass ich mir gedacht habe, die hatten zwar jetzt das Gefühl, dass ich denen helfe, aber bei mir ist noch etwas ungeklärt. Ein Jahr lang habe ich mit meiner Mutter keinen Kontakt gehabt. Ich habe ihr die komplette Schuld für die Scheidung gegeben und habe gesagt, wenn du meine kleine Schwester abholst, umarme ich dich nicht, begrüße ich dich nicht, ich sage dir vielleicht mal kurz Hallo. 3 Jahre waren um und sie wusste, dass ich sie lieb habe, aber ich habe es ihr seitdem nie wieder gesagt. Und ich habe ihr einen Brief geschrieben. Ich habe ihr geschrieben, dass es mich verletzt hat, was vor 3 Jahren passiert ist, mit meiner Mutter und mit meinem Vater. Ich habe ihr geschrieben, dass es einen Riss in meinem Leben hinterlassen hat und dass ich deswegen sie nicht mehr sehen konnte und dass ich weiß, dass es falsch war, aber dass ich zu dem Zeitpunkt nicht anders konnte. Und ich habe ihr geschrieben, dass sie wissen soll, dass ich sie lieb habe. Bei mir hat das eine Wunde wieder geheilt. Auch wenn man die Narben vielleicht hier und dort noch sehen kann und euch geht es vielleicht ähnlich mit euren Wunden, dass wir Wunden erhalten, die Narben vielleicht noch sichtbar bleiben, so heilen sie, wenn wir es anpacken. Und erst im Nachhinein, als ich diesen Text und auch eine Predigt dazu gehört habe, zu dem Thema, wurde mir auch bewusst, dass der Auslöser wirklich nicht dadurch kam, dass ich mich um mich gekümmert habe. Dass ich geguckt habe, was kann ich nun machen? Von wem kann ich noch Hilfe bekommen? Sondern dass ich angeregt wurde durch diese Jugendlichen, in dem kurzen Moment, wo ich ihnen vielleicht ein Freund war. Nachher kam sogar raus, dass sie dachten, wir sind Kriminalpolizisten, verdeckte Ermittler. Die hatten kein Vertrauen. Da können wir wirklich drüber schmunzeln, aber sie hatten kein Vertrauen zu irgendjemandem. Das war ein Gefängnis für sie. Und dann kommen da Christen und machen einen Film mit ihnen. Und ich würde manches heute anders machen, aber zu dem Zeitpunkt haben wir das so gemacht, wie wir es damals gemacht haben und mit den Möglichkeiten, die wir hatten. Aber wir haben von unserem Wasser was abgegeben. Wir haben uns ausgegossen. Und trotzdem gibt es diese Phasen, wo ich da stehe und merke, es fließt. Aus. Und ich bin wieder leer. Und wir fragen uns, wie funktioniert das jetzt? Wie kann dieses Loch verschwinden? Ich glaube, Jesus ist der Einzige, der noch ganz dicht war. Der kein Loch hatte. Der keine Limitation hatte. Und er spricht doch davon, dass wir unser Leben in seins hineinstellen sollen. Dass wir ihn aufnehmen sollen in unser Leben. Dass wir unseren Becher in sein stellen sollen. Und wenn er dann seinen Geist ausgießt, wenn er uns mit seiner Liebe überfüllt, dass es dann überfließt. Wenn ihr euch diesen Becher anschaut, dann seht ihr, dass diese Löcher in dem ersten noch drin sind. Die sind nicht weg. Die sind noch da. Wenn wir mit Jesus leben, dann geht es nicht darum, dass wir plötzlich keine Löcher mehr haben. Dass wir uns nicht mehr wahrnehmen mit Menschen mit Fehlern, Rissen und Klüften. Dann geht es eigentlich darum, dass wir sehen, dass wir diese Schwächen haben. Dass wir das wahrnehmen. Aber das Geniale ist, dass Jesus sagt, welchen Traum hast du? Welchen Traum hast du? Für wen würdest du am liebsten da sein? Wenn du mal nicht an dich denkst, welchen Traum hast du? Und er dir verspricht, dass dein Traum wahr werden kann. Dass du Menschen helfen kannst, obwohl du dich vielleicht nicht für würdig erachtest. Dass du für andere da sein kannst, obwohl du vielleicht selber Hilfe brauchst. Jesaja schreibt, brich den, der kein Brot hat, dein Brot. Mich erinnert es an eine Aussage von Jesus, als er vom Weltgericht spricht. Und die einzige Stelle in der Bibel, wo er davon erzählt, wer gerettet wird und wer nicht gerettet wird, die spricht genau von dem Jesaja-Text. Er spricht in Matthäus Kapitel 25, Vers 35 und 36, dort sagt er, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Da spricht er zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern, den Nachfolgern mit den Löchern. Und die einen wissen von nichts und die anderen, die das gemacht haben, wissen noch nicht mal, dass es Jesus war, den sie dort geholfen haben. Jesus, wenn wir uns anschauen, wo er gelebt hat, wo er hingegangen ist, hat sich dauernd um die Armen und die Schwachen gekümmert. Um denen, die sich nicht selbst helfen konnten. Er war bei den Müttern, die Kinder bekommen haben und sie mit einem tödlichen Virus infiziert haben. Er ist bei den Menschen, die in den Trümmern des Krieges schreien. Er ist bei denen, die nichts haben in Hamburg, die nicht genug Geld für den ganzen Monat haben, um sich überhaupt gesund zu ernähren. Jesus ist bei denen, die auf dem Kiez sind und sich einen nach dem anderen irgendwas reinschieben, irgendeine Droge oder vielleicht einfach nur ein Kiffen. Jesus ist bei denen, die obdachlos sind. AIDS ist das heutige Lepra. Oft stempeln wir Menschen ab. Und Jesus war bei diesen Menschen. Er hat sich ergossen in diese Gesellschaft. Ich glaube, Gemeindeleben bedeutet zu wissen, wohin ich das gebe, was ich erhalten habe. Wohin ich mich überfließe. Und ich brauche keine Ausrede zu haben. Zu sagen, ich kann das nicht. Und wir kennen so viele Persönlichkeiten in der Bibel, die sich gewehrt haben und gesagt haben, ich kann das nicht. Ich kann nicht richtig reden. Mose. Ihr kennt andere Persönlichkeiten noch. Und alle Persönlichkeiten hatten irgendeine Ausrede und haben gesagt, nein, ich nicht. Weil es schwer ist. Es ist schwer zu sagen, ich helfe anderen, obwohl ich Hilfe brauche. Es ist schwer, an andere zu denken und sich irgendwo in ein Gebiet zu bewegen, was mir fremd ist. Es ist schwer, Gemeinde zu leben und Welt zu verändern. Sachen nicht einfach hinzunehmen, wie sie sind. Und Jesaja sagt uns, dein Traum kann wahr werden. Du kannst heil werden. Deine Löcher können gefüllt werden. Aber die Lösung liegt nicht darin, indem du an dir selbst rumbastelst. Indem es sich nur um dich dreht. Indem du nur deine Beziehung zu Gott klärst und für dich in deinem Kämmerchen ganz allein deinen Glauben lebst. Und diese Zeiten sind auch wichtig. Die möchte ich gar nicht zur Seite schieben. Aber davon werden wir nicht heil. Jesus ist alles andere als der größte Egoist der Welt. Er ist das komplette Gegenteil. Er war selbstlos. Und wenn ich mein Leben so anschaue, dann merke ich, so konsequent wie er das ist, bin ich das nicht. Und dann sitze ich da und merke, da ist eine Kluft. Da ist eine Kluft. Und jetzt stehe ich vor der Frage, überbrücke ich sie? Gehe ich auf andere zu? Habe ich den Mut zum ersten Schritt und kümmere mich um andere? Sind wir für andere da? Wenn du jetzt noch deinen Traum hast, dann kannst du dich fragen, weshalb du ihn vielleicht noch nicht gelebt hast, wenn du ihn nicht erfüllt hast. Deswegen Traum. Und ich würd mir so sehr wünschen, dass du ihn anpackst. Dass du dir sagst, diesen Traum, den ich habe, den will ich wahr machen. Ich will ihn endlich mal anpacken. Ich will nicht einfach den Alltag kommen lassen und meinen Traum überrennen lassen. Dass ich keine Zeit dafür habe, weil ich so viel arbeite, so viel ehrenamtlich mache, dann meine Familie noch habe und noch ein bisschen Medienkonsum haben möchte. Ein bisschen Spaß und Freude, natürlich, das ist alles wichtig. Habt ihr schon mal in Gesichter geschaut, denen ihr geholfen habt? So viel Energie kannst du gar nicht vom Füße hochlegen bekommen. Das geht gar nicht. Dein Traum kann wahr werden. Das schreibt uns Jesaja. Und er versichert uns, dass unser Loch da sein darf, in Jesus. Und dass es heil werden kann, wenn wir den Blick von uns wegrichten. Und das war für mich das Schwierigste, zu verstehen. Hä? Ich kann heil werden, indem ich anderen helfe. Seitdem glaube ich zwar noch, dass es das Helfersyndrom gibt, aber dass ich manchmal zu wenig davon habe. Ich wünsche uns, dass wir den Blick von uns wegrichten. Wenn du jetzt an dein geistliches Leben denkst, dann wünsche ich mir, dass du mit mir anfängst zu lernen, zu schauen, wer unsere Hilfe braucht. Wer sich nicht selbst helfen kann. Für wen wir da sein könnten. Amen.